Buchbar, der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered by Stotax und BBH Fortbildung.
Hallo und herzlich willkommen zu Buchbar, der Buchhalter-Podcast. Folge 47, Incentive, wohin geht die Reise? Und auch heute freue ich mich sehr, Anita Dormeyer wieder neben mir begrüßen zu dürfen. Hallo Anita.
Hallo Kevin, ein absolutes Lieblingsthema übrigens von mir, das Reisen. Das macht ja mir immer schon Spaß.
Ja, vor allem, wir sind jetzt langsam im August angekommen. Passt. Und man hat einfach nur noch Lust, rauszugehen. Strand oder auch Berge, egal was. Reisen ist immer eine schöne Sache.
Ja, da muss man unbedingt mit. Und ja, wie es halt immer so ist, man möchte vielleicht auch was Steuerliches damit bewirken.
Und genau da möchten wir ansetzen, weil es ist natürlich immer ein bisschen die Verführung da, eine Reise vielleicht auch steuerlich abzugsfähig zu gestalten oder vielleicht eine Reise zu machen, wo man denkt, ach, dann kann ich das ja dann von der Steuer absetzen, weil ich da vielleicht eine andere betriebliche Veranstaltung habe. Und da möchten wir heute einsteigen, ein bisschen abgrenzen und auch Hinweise vielleicht geben, wie man damit am besten verfahren kann.
Ja, egal ob eben Arbeitnehmer oder auch Geschäftspartner, ich glaube, das ist für alle wichtig. Man muss ja Geschäfte oder eben auch die Mitarbeiter pflegen heutzutage. Und so sind Incentives natürlich erstmal sehr beliebt. Man bekommt was, das soll auch Spaß machen. Veranstaltungen, egal ob Tagesveranstaltung oder eben vielleicht sogar eine ganze Reise, das ist für alle Seiten immer eine sehr beliebte Sache. Und wenn ich jetzt mal beim Veranstalter oder eben beim Unternehmer selbst ankomme, der möchte natürlich, dass er möglichst viel steuerlich ansetzen kann. Aber erstmal müsste man eben unterscheiden, was ist es überhaupt für eine Veranstaltung?
Genau, vielleicht fangen wir auch einfach mal mit der Begriffsdefinition an, weil ich denke, das ist ja auch was, wo der ein oder andere gerade so denkt, weil wir auch jetzt einen englischen Terminus haben, so, was ist denn jetzt eigentlich so die klassische Incentive-Veranstaltung per Definition?
Ja, Incentive heißt nichts anderes als Geschenk. Also ich gebe Geschenke. Diese Geschenke müssen natürlich sofort besteuert werden. Das, glaube ich, sieht auch jeder ein. Schon allein das Wort Geschenk ist für den Finanzbeamten ein Dorn im Auge. Aber diese Geschenke können doch sehr vielfältig sein. Und deshalb kommt schon mal drauf an, ist es vielleicht eine Betriebsveranstaltung oder ist es eine wirkliche geschenkte Incentive-Veranstaltung. Das ist schon mal der erste Schritt, die erste Unterscheidung dieser wirklichen Veranstaltungsmöglichkeiten.
Und wenn wir schon das Wort Geschenke erwähnen, vielleicht noch den freundlichen Hinweis, scrollen Sie gerne mal auf unserer Podcast-Seite hoch. Wir haben schon mal sehr ausführlich grundsätzlich über Geschenke, Pauschalversteuerung und Ähnliches da schon gesprochen. Das heißt, wenn Sie jetzt gerade denken, oh, was bedeutet das nochmal, dann schauen Sie gerne in unsere Geschenke-Episode rein. Da haben wir das ausführlich für Sie nochmal aufgearbeitet.
Ja, da haben wir alle schon aufgearbeitet, auch was die Geschenkegrenze angeht, aber da vielleicht auch gleich wieder den Einstieg finden. Geschäftspartner dürfen pro Jahr nur 50 Euro maximal Geschenke bekommen. Ja, und das ist bei solchen Veranstaltungen oder auch Incentive-Reisen, wenn es dann mal länger dauert, oft natürlich gar nicht einzuhalten. Wir werden also in der Regel diese 50 Euro Geschenkegrenze überschritten haben. Konsequenz: keine steuerliche Abziehbarkeit mehr, keine Betriebsausgaben mehr. Und damit, meine Damen und Herren, haben wir aber auch noch eine weitere Frage zu klären. Wie ist es denn beim Beschenkten letztendlich weiter zu verarbeiten?
Ja, da steht ja direkt im Raum, habe ich einen geldwerten Vorteil oder nicht, dass ich da vielleicht nachher wirklich Arbeitslohn erhalten habe, weil ich diese Reise geschenkt bekommen habe.
Ja, bei steuerpflichtigem Arbeitslohn, da habe ich zumindest den Vorteil, zumindest, dass der Unternehmer ist gleich Arbeitgeber, die Betriebsausgaben weiter abziehen kann. Denn Geschenke an Mitarbeiter sind immer steuerlich abziehbar, egal welche Größe, wenn es um die Mitarbeiter geht. Aber nochmal zurück zu den Unternehmern oder Geschäftspartnern. Da ist dann wirklich die steuerliche Abziehbarkeit nicht mehr gegeben. Und wir haben ein Zusatzproblem beim Beschenken. Der Beschenkte muss als Unternehmer, als Geschäftspartner diese Incentive-Veranstaltung Reise besteuern als Betriebseinnahmen. Das sind für ihn betriebliche Einnahmen. Er hat eben dieses Mal kein Geld bekommen, sondern eben eine Reise. Und damit muss der wiederum die Versteuerung erstmal durchführen.
Auch da sehe ich wieder Parallelen zu einer anderen Episode von uns, wenn ich an die Influencer denke, über die haben wir auch schon ausführlich gesprochen, die dann eben ja tatsächlich dann auch Produkte zugeliefert bekommen und das auch als Betriebseinnahme nachher deklarieren müssen, weil es eben auch keine Geschenke sind.
Genau so ist es. Das sind eben dann Einnahmen. Allerdings gibt es eine Lösung. Ja, das wollen wir gleich mal für die beschenkten Unternehmer, für die Geschäftspartner herausarbeiten. Wir können die Betriebseinnahmen beim Beschenkten vermeiden, wenn der Schenker eine Pauschalsteuer zahlt. Die ist 30%, pauschal, also 30% plus Soli und eventuelle Kirchensteuer. Dann wäre das allerdings für den Beschenkten kein Problem mehr. Es bleibt aber leider dabei, dass der Schenker keine Betriebsausgabe abziehen kann.
Also schon ein sehr teures Geschenk, würde ich mal fast behaupten.
Sehr teuer. 30% plus Soli, plus eventueller Kirchensteuer. Aber die Kontakte müssen eben entsprechend gepflegt sein. Das ist wirklich eine wichtige Frage.
Dann, wenn wir jetzt weiter über die Betriebsausgaben jetzt sprechen wollen und jetzt erstmal uns an dieser Perspektive festhalten. Wie sieht das denn jetzt aus mit den Bewirtungskosten? Kann ich wenigstens da so klassisch meine 70% abzugsfähig gestalten, wenn da noch welche entstehen?
Ja, normalerweise sind ja Bewirtungskosten steuerlich abziehbar, wenn auch nur mit 70%. Aber im Zusammenhang mit einer wirklichen Incentive-Reise, das ist ja im Prinzip Privatvergnügen, eine wirkliche Incentive-Reise macht dann gar nichts mehr steuerlich möglich. Und wenn da dann doch Verpflegungsanteile drinstecken, leider schlechte Nachrichten, Betriebsausgabenabzug auch für die Bewirtungskosten in dem Zusammenhang grundsätzlich nicht mehr möglich.
Also färbt es sozusagen fast schon ab, um jetzt mal so
färbt ab,
färbt
ja,
es ab,
das
dass
färbt
man
ab.
Sagen, dann ist nichts abzugsfähig. Auch nein, da können wir nicht mehr irgendwie versuchen, was zu gestalten an
nein,
der Stelle.
Nein, das ist dann wirklich alles dieser Reise zuzuordnen. Und der Hauptanlass ist eben dann wirklich Privatvergnügen und damit eben keine steuerliche, wirklich abziehbare Sache des Lebens.
Wie sieht es denn zum Beispiel aus, wenn ich mir vorstelle, dass ich eben nicht eine Reise verschenke, sondern ich vielleicht jetzt eine Veranstaltung mache, die ich nicht als Incentive ausweise, sondern vielleicht für Repräsentationszwecke, dass ich vielleicht sage, ja, hier komm mit mir auf meine Segeljacht und dann kann ich dir dort ein bisschen was über mein Produkt erzählen und dann findet halt eben die Produktpräsentation, Vorstellung mit diesem einen Kunden nicht in irgendeinem Büro statt, sondern auf einer Segeljacht und zufälligerweise wird man da bewirtet und ein Kapitän ist an Bord und der sagt, ach, wir fahren noch ein Ründchen spazieren.
Wunderbar.
Und können noch vielleicht die Nacht an Bord bleiben. Wie schaut es denn aus, wenn ich jetzt an so einer Repräsentationsveranstaltung denke, um da vielleicht mit einem Kunden ins Geschäft zu kommen?
Ja, ist natürlich alles wunderbar und auch der Kunde wird begeistert sein. Vielleicht kann man eben dann auch mit einem Gläschen Sekt zur Unterschrift überreden oder wenn das so schwankt, dann wird er vielleicht freiwillig unterschreiben. Aber dazu gibt es übrigens schon Rechtsprechung und die Rechtsprechung sagt ganz klar, was nicht ausreichend ist, dass man zum Beispiel sagt, fachlicher Austausch während einer Veranstaltung findet statt und deshalb möchte man eben diese Veranstaltung steuerlich geltend machen. Man macht Werbung für das Unternehmen, man will sich oder man will jemand anderen für das Unternehmen begeistern. Und einen zweiten Fall habe ich auch noch im Kopf, da ging es zufällig genau um diese Segelwoche. Segelwoche in Kiel, soweit ich mich erinnere. Und bei dieser Segelwoche hat man vor allen Dingen auch Mitarbeiter mitgebracht, die mussten sich eine Woche lang um die Gäste kümmern. Wie dieses Kümmern aussieht, naja, Geschäftsbeziehungen, pflegen, sich um die Gäste kümmern, das heißt alles tun, was die Kunden gerne haben wollten. Aber in beiden Fällen, ich muss es betonen, gibt es leider eine typische Repräsentationsveranstaltung und klassisch wurden sogar Segelwoche und auch zum Beispiel das Golfturnier in den Richtlinien der Finanzverwaltung erwähnt als klassische Repräsentationsveranstaltungen, die steuerlich sowieso nicht abziehbar sind.
Okay, schade. Also kann ich da so nicht an der Stelle gestalten.
Das wird schwierig. Das wird definitiv schwierig.
Sehr gut. Aber dann würde ich es trotzdem nochmal bewusst abgrenzen wollen von betrieblich veranlassten Veranstaltungen, weil die gibt es ja dann trotzdem. Dann reden wir ja nicht von Incentive, sondern wenn natürlich es wirklich so ist, dass es eine echte fachliche Besprechung, eine echte Produktpräsentation oder Fortbildung ist, bleibt das natürlich dem außen vor.
Ja, das wäre ja das. Das wäre ja eigentlich das, was wir haben wollen. Aber das wäre eben dann gerade keine Incentive-Reise oder Veranstaltung mehr. Wichtig ist natürlich, dass diese betrieblichen veranlassten Veranstaltungen von wirklich betrieblichen Dingen geprägt werden. Da muss es also fachliche Besprechungen geben, Produktpräsentationen oder echte Fortbildungsmaßnahmen. dann wäre das vor allen Dingen in Ordnung. Das wäre dann eine reine betriebliche Veranstaltung, die nicht dem privaten Vergnügen dient, sondern eben wirklich betrieblichen Charakter aufweisen kann.
Gut, also wenn er auch so klassische, ich sage Tatbestandsmerkmale, will ich fast schon sagen, dass man sagt, so, es gibt wirklich einen Veranstaltungsraum, es gibt vielleicht Tagungsunterlagen oder irgendein Skript oder ähnliches, auf jeden Fall was, womit ganz deutlich wird, ich bin hier nicht zum Spaß, so flapsig gesagt, sondern ich habe hier wirklich Arbeit.
Ja, genau. Es muss halt wirklich auch darauf hinweisen, dass man eben zum Beispiel eine typische Fortbildung besucht. Die sollte dann auch der Gruppe der Teilnehmer entsprechen. Also Beispiel, wenn ich eine Fortbildungsveranstaltung habe im Steuerrecht, dann könnten natürlich Steuerfachleute teilnehmen oder Unternehmer. Jeder, der das für sich, für seine unternehmerische Aufgaben interessant findet. Ja, und schon wären wir bei einer betrieblichen Veranstaltung unterwegs. Und plötzlich sind nicht nur die Veranstaltungskosten steuerlich abziehbar, sondern auch Reise- und Übernachtungskosten. Das wäre für den Betriebsausgabenabzug oder eben auch im Arbeitnehmerbereich für den Werbungskostenabzug jederzeit geeignet.
Dann kommen wir doch jetzt, glaube ich, zu dem Fall, der es richtig spannend macht. Wie sieht es denn so mit gemischten Veranstaltungen aus? Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass eine Tagung irgendwie oder ein fachliches Seminar vielleicht wirklich in einem Ausland stattfindet oder in einem weit entfernten Ort und ich muss dafür extra anreisen und bleib dann da. Was gilt es da zu beachten, wenn ich wirklich so eine gemischt veranlasste Veranstaltung habe, wo ich wirklich eine echte Fortbildung habe, aber zum Beispiel einen Anschluss daran in diesem Ort noch Urlaub verknüpfe und nicht eine zusätzliche An- und Abreise hätte?
Ja, das wäre natürlich das Allerschönste. Ja, sage ich einfach mal, den Urlaub verbinden mit eben auch einem betrieblichen Fall, mit einer Fortbildungsveranstaltung. Hier müsste man darauf achten, dass man eben alles betrieblich hinbekommt. Man nimmt hier übrigens immer die Zeitanteile. Wichtig ist in solchen Fällen, ein Programm vorlegen zu können. Ein Programm, der einen 8-Stunden-Arbeitstag ausfüllt. Das gilt für Arbeitnehmer genauso wie für Unternehmer. Und wenn da wirklich ein 8-Stunden-Programm berufliche Aussagen trifft, dann wäre das sowieso betrieblich abzugsfähig. Also für jeden Tag, in dem das vorgelegt werden kann, gibt es nur noch Betriebsausgaben, nur noch Werbungskosten und vor allen Dingen keinen Arbeitslohn. Schwierig wird's, wenn das Ganze kombiniert wird, was man natürlich auch gerne machen will. Hier muss man darauf achten, dass man einen Teil abgrenzt. Das heißt, man muss wieder anhand der Zeitanteile, wie viel beruflich, wie viel privat, muss man feststellen, was sind Betriebsausgaben und was ist eben doch wirklich Privatvergnügen. Das kann man übrigens noch gar nicht so lange wirklich so handeln in der Praxis. Früher war es mal so, dass man gemischte Veranstaltungen sofort den privaten Lebenshaltungskosten zugeordnet hat. Heute aber sagt der Bundesfinanzhof, ich darf das alles aufteilen. Ich darf gemischte Veranstaltungen eben einer Aufteilung zugänglich machen.
Okay, da habe ich direkt zwei Rückfragen zu. Wir haben jetzt von den 8-Stunden-Programmen gesprochen. Ich glaube, es ist doch aber auch wichtig, wie die 8 Stunden zu setzen sind. Wenn ich jetzt beispielsweise an ein Steuerseminar denke, dann sollte das natürlich auch vielleicht von Vormittag bis nachmittags, mittags gehen, so wie ein normaler Arbeitstag auch strukturiert ist und nicht zufällig von, ich sage jetzt mal beispielsweise 21 Uhr an und dann die 8 Stunden fortlaufen, weil man tagsüber vielleicht dann, weil man zufälligerweise in einem Urlaubsort ist wie in der Algarve, vielleicht den Tag lieber am Strand verbringt und abends ein Seminar hat.
Ja, das hat der Bundesfinanzamt auch betont. Es muss natürlich immer auf die touristischen Argumente Acht gegeben werden. Wann habe ich die Möglichkeit, wirklich diesen Tourismus zu beanspruchen und ist es dann noch attraktiv? Also sprich, der normale Arbeitstag geht eben von früh bis spät, 8 Stunden mindestens. Ja, und der Rest sollte dann eben in den übrigen Stunden passieren. Ansonsten wird man sehr schnell wieder unterstellen, dass es doch eben private Anteile geben sollte.
Und jetzt haben wir über die Aufteilung gesprochen. Wie verhält es sich zum Beispiel, wenn ich an An- und Abreise denke? Also ich sehe da zum Beispiel jetzt ein Seminar, was an einem Montag und Dienstag stattfindet, aber ich müsste, weil es sind 10 Stunden Fahrzeit zu diesem Seminar, am Vortag natürlich anreisen und würde erst nach dem Seminar abreisen. Zählen diese Tage auch oder sind die dann schon privat?
Der wirkliche An- und Abreisetag, übrigens egal, ob man da 10 Stunden braucht oder nur eine Stunde, das ist jedem freigestellt. Aber der An- und Abreisetag wird immer den beruflichen und privaten Zwecken zugeordnet. Das heißt, wenn ich also eine Reise habe, die wirklich 8 Stunden pro Tag ausfüllt, Montag, Dienstag, Seminarprogramm, und ich reise am Sonntag an und ich reise am Mittwoch wieder ab, dann ist alles zu 100% Betriebsausgabe. Das heißt, An- und Abreisetag würde dann ebenfalls als Betriebsausgabe oder eben Werbungskosten ansetzbar sein.
Dann lass uns die Sache jetzt verführerisch werden lassen. Anstatt dass ich am Mittwoch abreise, reise ich jetzt erst am Samstag ab. Das heißt, ich hätte jetzt noch den Donnerstag, Freitag und den Samstag, also noch 3 Tage, die definitiv privat wären. Also hätte ich 3 plus 4, 7 Tage, die ich hätte. Ist es also so, dass ich jetzt 4/7 abzugsfähig gestalten könnte, was die Reise betrifft, oder wie verhält es sich dann?
Ja, man nimmt die Zeitanteile, wie du schon völlig richtig hier aufgelistet hast. Man muss eben dann die zeitlichen, die Tage nehmen, die beruflich ausgefüllt waren und eben die privat veranlasst waren, diese Verlängerungstage, diese Kombinationstage. Und so hat man dann einen Schlüssel. In diesem Schlüssel werden alle Aufwendungen aufgeteilt, also vor allen Dingen die Anfahrt, die Abreise, die Unterkunftskosten würde man in diesem Verhältnis zuordnen. Und so hat man eben zum Teil betriebliche, zum Teil aber eben auch private Anteile geschaffen. Übrigens Mindestvoraussetzung, damit man überhaupt aufteilen kann, 10% betrieblich. Das ist immer wichtig, diese 10% müssen vorliegen. Und wenn man gar nicht mehr aufteilen will, dann müsste man eine 90% betriebliche, veranlasste Reise erarbeiten.
Vielleicht noch zur Aufteilung fällt mir eine Sache ein. Es ist doch bestimmt sehr förderlich, wenn ich jetzt bei so einem Seminarbeispiel bleibe, wenn ich auch weiß, wie viel von den Gesamtkosten tatsächlich auf das Seminar entfallen, weil das müsste doch unabhängig von der Anzahl der Tage zu 100% abzugsfähig sein.
Ja, das darf man natürlich jetzt nie in diese Aufteilung mit aufnehmen. Die Seminar- und Tagungsgebühren immer 100% absetzbar, ja, soweit sie natürlich beruflichen Zwecken zuzuordnen sind. Ja, und der Rest Flugkosten, Transfer, Übernachtungskosten, Verpflegungsmehraufwand. Der Verpflegungsmehraufwand übrigens, der muss wieder zugeordnet werden. Also hätte man jetzt eine Fachtagung mit Urlaub in Österreich, man wäre 4 Tage auf der Fachtagung, dann gibt es noch 5 Tage Urlaub dazu. Dann teilt man auf Flugkosten, Transfer, Übernachtungskosten im Verhältnis 4/9, 5/9, aber die Verpflegungspauschalen. Die Verpflegungspauschalen setzt man nur für die Tage an, die wirklich beruflich veranlasst waren, mit dem entsprechenden Verpflegungsmehraufwand. Das ist auch noch eine Besonderheit, aber vor allen Dingen Anreise-, Abreisekosten, die werden in diesem Verhältnis eben aufgeteilt.
Zu den Reisekosten vielleicht noch eine Frage. Ich reise ja nicht so gern alleine und bin auch nicht gern alleine in meinem Zimmer. Jetzt ist es ja so, dass zum Beispiel die andere Person ja gar nicht an dem Seminar oder ähnliches teilnimmt. Wie muss ich das denn da nochmal kürzen, wenn ich an die Reisekosten denke?
Auch da gibt es Anweisungen der Finanzverwaltung. Man sollte sich möglichst schnell den Preis besorgen. Es gibt immer noch Hotels, da heißt es, Einzelzimmer ist gleich Doppelzimmer. Wenn man sowas nachweisen kann, dann wäre der Doppelzimmerpreis trotzdem steuerlich absetzbar, denn der Einzelzimmerpreis wäre ja genauso hoch gewesen. Das muss aber nachgewiesen werden, zum Beispiel indem man das auf der Homepage irgendwie herausfindet und so seinen steuerlichen Unterlagen beifügt. Dann wäre aber auch das wieder geregelt.
Sonst wäre vermutlich einfach die Differenz zwischen Einzelzimmer und Doppelzimmer nicht abzugsfähig, weil das wäre eindeutig privat.
Genau so ist es. Dann muss eben die Differenz wirklich den privaten Teilen zugerechnet werden. Dann hat man keine Chance mehr, diese kompletten Hotelkosten auch für den Partner oder Begleiter wirklich ansetzen zu können.
Ja, Anita, dann muss ich jetzt dich aber auch nochmal interviewen, weil ich weiß doch, dass wir mit den BBH-Fortbildungen genau sowas doch regelmäßig machen. Und da steht doch auch jetzt bald, glaube ich, was an, wenn ich jetzt so denke, im September oder Oktober.
Ja, schöner Hinweis. Wir machen das ja schon seit vielen Jahren. Und übrigens eine wunderbare Sache, um eben Urlaub ein klein wenig zu verbinden. Wir achten auch darauf, dass die steuerlichen Voraussetzungen natürlich passend sind. Und demnächst gibt es zum Beispiel eine Städtereise in Anführungszeichen München nach Dresden. Dort werden wir uns treffen. Und nicht zu vergessen Mallorca, ein Knaller, den haben wir schon sehr lange in unserem Portfolio, wird immer auch sehr gerne genommen. Fortbildung auf Mallorca, auch das gibt es noch in diesem Jahr im Oktober. Vielleicht sieht man sich ja mal.
Wirklich, kann ich nur empfehlen, kommen Sie auf jeden Fall auch sehr gerne dort mal vorbei. Das ist wirklich immer eine sehr lohnenswerte Fortbildung auch.
Und den Kevin kann man ja auch dort treffen.
Wahrscheinlich. Ja. Und in dem Sinne, Anita, dann rufen wir jetzt mal unser Reisebüro an und fangen mal an, die Details zu klären. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir für diesen wirklich schönen Talk und für diese Themen, die mir nochmal die Augen geöffnet haben, auch nachher, wie man das sauber in der Buchhaltung abwickeln kann.
Ja, vielen Dank, Kevin. War wieder mal sehr aufschlussreich, glaube ich. Und so kann man eben doch den Urlaub mit dem Notwendigen verbinden.
Und wenn Ihnen diese sowie andere Episoden von uns gut gefallen haben, freuen wir uns sehr über einen positiven Kommentar oder eine 5-Sterne-Bewertung in dem Portal Ihrer Wahl. Vielen Dank.
Das war Buchbar. Der Buchhalter-Podcast für den schönsten Beruf der Welt. Powered bei Stotax und BBH Fortbildung.